Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Goedenavond, het nieuws van 6 uur. De top van de televisietoren in Hogersmeelde in Drenthe is ingestort. Dat gebeurde nadat brand was uitgebroken in de toren. Eerder op de dag was er ook al brand in een televisietoren in Lopik, maar daar bleef de mast wel staan.
Ja, Sie sind immer noch bei Radio 1, dem berlin-brandenburgischen Sender mit deutscher Sprache. Das war holländisches Fernsehen. Ich übersetze mal frei. Es gab nämlich einen Super-GAU für die terrestrische Radio- und TV-Versorgung in den Niederlanden durch einen Brand im Sendeturm Schmilde mit anschließendem Einsturz des Mastes und einem Kurzschluss. Im Sender Lopik sind die zwei wichtigsten Sendestationen des Landes damit zahlreiche TV- und Radioprogramme fast zeitgleich ausgefallen. Beide Sender versorgen zusammen mehr als 70% der niederländischen Bevölkerung. Der Sender Schmilde muss nach dem Einsturz der Antenne komplett neu gebaut werden. Es ist daher völlig offen, ab wann viele Niederländer wieder Radio hören und terrestrisch fernsehen können. Vor allem in der Provinz Friesland dürfte der Neubau des Sendemastes in Schmilde mehr als ein Jahr dauern. Es ist freilich damit zu rechnen, dass Einsatzstandorte oder ein mobiler Sendemast die Versorgung vorübergehend übernehmen. So lesen wir es bei satnews.de. Tja, dagegen war der Brand in Südbrandenburg neulich ein Tischfeuerwerk gewesen. Da ist ja so weitestgehend wieder zumindest die Grundversorgung gewährleistet mit einigen weißen Flecken, über die wir berichtet haben. Worüber berichten wir heute in dieser Radio 1 Medienmagazin-Ausgabe vom 16. Juli 2011? Zwei Medienmogule in der ersten halben Stunde, Murdoch und Kirch. Wir enträtseln ein wenig die neueste Datenflut der Media-Analyse Radio, die in dieser Woche erschien. Und wir hinterfragen, ob man bei 4,5 Millionen Euro von Google bei einem Institut unabhängig forschen kann. Und das alles natürlich wie immer
vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Radio 1 Medienmagazin. Am 14. Juli verstarb Deutschlands wohl verdienstvoller Medienmann Leo Kirch. Ohne ihn sei das Privatfernsehen nicht denkbar gewesen, aber auch ARD und ZDF, so las man, wären so wahrscheinlich nicht gestartet worden. Und ich ergänze hinzu, das deutsche Fernsehen in der DDR, also einerseits der Deutsche Fernsehfunk und das DDR-Fernsehen, haben auch kräftig vom Filmrechtehändler und vom Filmsammler Leo Kirch profitiert. Aber das sind ja alles Nachrufe gewesen von Menschen, die Leo Kirch nur Secondhand kannten. Und deswegen bin ich umso glücklicher, dass ich jetzt mit jemandem telefonisch verbunden bin, der ihn richtig hart erlebt hat, in Verhandlungen nämlich, als es um Filmrechte ging. Das ist der ehemalige NDR-Intendant Professor Jobst Pflug. Ich grüße Sie.
Ja, guten Tag.
Wo sind Sie denn Leo Kirch zum ersten Mal begegnet?
Zum ersten Mal bei einem Treffen der Intendanten mit Vertretern der deutschen Wirtschaft im Hause von Ammerungen in Bonn oder in Bad Godesberg, das weiß ich nicht mehr so genau. Das Besondere daran war, dass er eigentlich gar nicht eingeladen war, aber trotzdem da war. Und das erregte bei den Intendanten der ARD ja große Aufmerksamkeit und Irritation. Und da merkte ich erstmals, das muss sich schon um einen besonderen Fall handeln.
Wann war das genau?
Das muss, schätze ich, so 1981, 82 gewesen sein. Ich war gerade stellvertretender Intendant im NDR und hatte den Vorsitz der Gesellschaftsversammlung der DGETO übernommen, also der Filmeinkaufsgesellschaft der ARD. Und da war er natürlich sofort einer der denkbaren Partner und Gegner beides.
Ist es denn zutreffend, was man jetzt tatsächlich in Nachrufen liest, dass der Start des ersten deutschen Fernsehens ohne Kirch so nicht denkbar gewesen wäre, also nicht so attraktiv denkbar gewesen wäre?
Nein, das glaube ich nicht. Ich denke, er hat für den Spielfilmsektor sicherlich eine große Rolle gespielt. Er hat auf Spielfilm gesetzt und hat ja zunächst einmal seine eigene Erfolgsgeschichte gemacht und nicht sehr altruistisch agiert. Also wenn man heute so sagt, er war der Geburtshelfer, das war eigentlich der Beginn seiner eigenen großen Karriere, wenn man ans Geldverdienen denkt. Und er war ein sehr erfolgreicher Geschäftsmann und das war das primäre Motiv bei ihm.
Ja, man unterstellte ihm, dass er die geniale Idee hatte, zu sehen, dass Filme auch sowas sind wie Rohstoffe und dass, wenn man die nur lang genug aufhebt und immer wieder verkauft und sich dann auch noch die Sender dazu schafft, um die abspielen zu können, dass das eine Geldquelle ohne Ende sei, so eine Art Perpetuum mobile. Aber warum hat denn die ARD zum Beispiel, weil Sie die Degeto erwähnten, nicht die Möglichkeit gehabt, direkt bei den Filmherstellern, also bei den Filmproduktionsstudios einzukaufen?
Ich weiß nicht genau, warum das so war, aber ich glaube, man dachte, dieses Filmeinkaufsgeschäft ist ein schwieriges Geschäft und es ist vielleicht auch kein Geschäft, wo man wieder agieren kann. Und ich denke, man hat sich das nicht zugetraut, in dieses Geschäft zu investieren. Das ist eben erst sehr viel später in großem Umfang passiert. Und der Urknall war der Einkauf des MGM United Artists Paket, der Library in Hollywood, wo eine Delegation in Marsch gesetzt wurde, die versuchte, gegen Leo Kirch an das Paket zu kommen. Das war für ihn ein Urerlebnis, aber auch für uns. Es war ein Stück Emanzipation und für ihn, er sah plötzlich, dass seine Gewinnmarge gefährdet war und dass er sozusagen sein Quasi-Monopol als Einkäufer eigentlich für alle, für die Privaten, aber auch für ARD und ZDF, dass er dies verlieren könnte. Das war ein sehr erbitterter Kampf und ich habe ihn auch als einen sehr ernstzunehmenden Gegner, der nicht immer sehr wählerisch in seinen Methoden war, in Erinnerung.
Nennen Sie ruhig ein paar Methoden.
Gut, ich meine, es gibt große Spekulationen, wie er dieses quasi Monopol geschaffen hat. Der Spiegel hat dann mal eine lange, lange Geschichte darüber. Das endete allerdings mit dem Umfallen des Schlüsselzeugen und mehreren Seiten Unterlassungserklärung und Widerruf. Da will ich mich heute auf meine alten Tage nicht noch mal ranhängen. Aber er hatte durchaus Kontakt in alle Sender und man hatte immer das Gefühl, dass dort auch Abhängigkeiten bestanden.
Hat er in seinen späteren Lebensjahren so etwas wie Realitätsverlust gehabt, weil er dachte, was einmal genial gelang, kann man dann mit der Erfindung des Pay-TVs weiter fortsetzen. Er hat ja dann mit seinem DF1, dem Digitalfernsehen 1 und den Nokia-Boxen ziemlich stark auf dieses Segment gesetzt. Er hat dann von Bertelsmann das Premiere-Paket abgekauft, hat dann versucht mit Rupert Murdoch die großen finanziellen Verluste auszugleichen. Aber hat er sich da mit der Hoffnung, vielleicht auch ARD und ZDF austrocknen zu können, mit Sportrechten zum Beispiel, da maßlos überschätzt oder war die ARD einfach nur zu gut?
Nein, er hat sich auch überschätzt. Wissen Sie, so viel Erfolg für einen Einzelnen führt ja gelegentlich auch zu sowas wie Allmachtsfantasien. Ich glaube tatsächlich, dass er sich übernommen hat und dass er die letzten 10 Jahre seines Lebens dann auch eine etwas Don Quixote-hafte Auseinandersetzung mit der Deutschen Bank zum Beispiel geführt hat und dann seine Konzentration auf sein eigentliches Kerngebiet irgendwann verloren hat. Er war sehr einsam in den letzten Jahren und sehr verbissen in seinem Kampf gegen die Deutsche Bank.
Man hat ja schon vor seinem Lebensende gehört, dass er den alten Typ Medienunternehmer verkörpere, der nicht in die moderne Zeit passt. Ein Medienunternehmer kann nicht alles überblicken. Das ist ähnlich wie der menschliche Körper. Das Gehirn hat zwar die wesentlichen Grundfunktionen, aber da muss es eben auch Gebiete geben, die selbst denken können. Ist er tatsächlich so etwas wie ein, ich sag's mal etwas pietätlos, Sie mögen es mir nachsehen, ein Auslaufmodell vom Typ Unternehmer?
Ja, in gewisser Weise war er eben immer auch Einzelkämpfer, obwohl er sehr gute Mitarbeiter zwischendurch gehabt hat und mit denen auch Erfolg hatte. Aber er setzte eben auch auf Leute, die ihm ja in jeder Weise verbunden waren und, glaube ich, hat Widerspruch nicht leicht ertragen. Das macht einsam und wenn Widerspruch nicht zum System gehört und dann eben die Gegenargumente nicht integriert werden, dann schafft es auch Gefährdung. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, sicherlich war er eine besonders farbige Gestalt in vieler Weise. Und das fällt heute umso mehr auf, als die Szenerie ja an vielen Stellen eher durch graue Mäuse geprägt ist, als durch originelle Persönlichkeiten.
Er wird in diesen Tagen gern mit Rupert Murdoch verglichen, auch was seine Beziehung oder sein Verhältnis zur Politik anbetraf. Allen ist bekannt, wahrscheinlich noch in Erinnerung, dass Sat.1 seinerzeit dann doch sehr stark CDU-Kohl-orientiert war, dass er, ich glaube, 40% Anteile am Springer-Konzern hatte und so weiter. Trägt er diesen Vergleich mit Murdoch oder ist Murdoch nicht doch noch ein anderes Kaliber in dieser Machtpolitikfrage?
Es ist eine gewisse Parallelität unverkennbar, aber Murdoch war sicherlich jemand, der sich die Welt und Einfluss in der Welt zum Ziel gesetzt hatte. Während Leo Kirch doch sehr lange konzentriert war auf die Bundesrepublik Deutschland und dann erst langsam auch durch verschiedene Personen, mit denen er gearbeitet hat, seinen Einflussbereich ausgeweitet hat. Ich weiß gar nicht, wie oft er überhaupt aus Deutschland wirklich rausgekommen ist. Wenn er Verhandlungen geführt hat, hat er, glaube ich, immer dann Leute in Marsch gesetzt, aber war doch auch sehr bodenständig. Politisch, klar, war er auf derselben Linie. Ich weiß nicht, Murdoch setzte immer auf irgendjemanden, der ihm dann auch besonders nahe war, ob der am Ende wirklich so konservativ ist oder war oder ob es nicht primär Geschäftsmodelle waren, weiß ich nicht. Bei Leo Kirch ist es ganz sicher so, dass er außerordentlich deutlich verwurzelt war im rechten Spektrum. Also nicht im Rechtsextremen, natürlich nicht, aber im konservativen Spektrum.
Was ihn nicht gehindert hatte, dem DDR-Fernsehen auch Ware zu verkaufen, damit das System vielleicht indirekt gestützt hat, weil man dann ja nicht so Westfernsehen gucken brauchte. Ich bedanke mich bei Jobst Blok, Ex-NDR-Intendant und Kirchkenner, wider Willen, sage ich mal, geworden, weil er ganz konkret mit Leo Kirch zusammengetroffen ist. Ich bedanke mich für diese doch sehr seltenen Einblicke in das Imperium Leo Kirch. Vielen Dank, Jobst Blok.
Danke Ihnen auch.
Der Medienmann der Woche.
Die Schlagzeilen um den US-amerikanisch-australischen Medienunternehmer Rupert Murdoch und um sein Medienimperium vor allen Dingen, die News Corporation, diese Schlagzeilen reißen nicht ab aus der Affäre um abgehörte Telefongespräche und manipulierte Mailboxen der Top-Stories seiner britischen Boulevardzeitung News of the World wegen, ist nun ein handfester Politkrimi geworden, denn nun ermittelt auch die US-amerikanische Bundespolizei FBI, weil es den Verdacht gibt, dass Mitarbeiter von Murdoch die Telefone von Opfern der Anschläge vom 11. September 2001 angezapft hatten. Man ist geneigt, den James-Bond-Film Der Morgen stirbt nie, in dem ein britischer Medienmogul Konflikte inszeniert, um als erster mit seinen Reportern darüber berichten zu können, einen gewissen Realitätsbezug abzugewinnen. Am Telefon jetzt der Journalist, Publizist und Autor des Buches Rupert Murdoch, der Medientycoon Wolfgang Koschnick. Wie weit ist die Fiktion à la James Bond von der Realfigur Murdoch tatsächlich entfernt?
Das kann ich sehr schwer beurteilen, weil ich den Film nicht gesehen habe. Aber ich verstehe, was Sie meinen. Und ich muss sagen, das ist meilenweit von der Realität entfernt. Denn als Filmstoff mag das sehr lustig sein, aber als Beschreibung der Realität taugt es überhaupt nicht. Sie müssen einfach die Größenordnung bedenken. Rupert Murdoch führt einen Weltkonzern. Der ist so international, dass man nicht mal sagen kann, ist Murdoch jetzt Australier, ist er Brite oder ist er Amerikaner? Der macht einen Jahresumsatz von ungefähr 35 Milliarden Dollar. Da wird er sich nicht um die Aktivitäten von Reportern kümmern. Das Problem, das in Großbritannien zurzeit besteht, eventuell auch in den USA, ist kein Problem der Murdoch-Presse. Es ist ein Problem des Boulevardjournalismus.
Ja, aber offenbar fühlt sich ja Murdoch diesem Boulevardjournalismus irgendwie hingezogen. Er scheint so mit so einer gewissen Skrupellosigkeit ausgestattet zu sein, denn er fällt doch besonders auf mit krawalligen Medienangeboten, also Fox News, Fox in den USA, The Sun, News of the World in Großbritannien oder wir erinnern uns in Deutschland zusammen mit Boda, kurz nach der deutschen Vereinigung, die Superzeitung, also Super hieß die, das durch die umgangssprachliche Beschreibung eher vielleicht Revolverblatt zu nennen sei. Kann man das irgendwie aus seiner Biografie ableiten, dieses Raubeinige?
Man könnte genau das Gegenteil ableiten. Man könnte nämlich beschreiben, dass Rupert Murdoch zum Beispiel die einzige Prestigezeitung, die Australien jemals gehabt hat, gegründet hat. The Australian. Und die hält er nach wie vor am Leben. In Großbritannien hat er die einzige wirkliche Prestigezeitung, die es dort je gegeben hat, nämlich The Times of London, die er übrigens mit großen Beträgen überhaupt am Leben hält. In den USA hat er unter anderem das Wall Street Journal, auch nicht gerade der Inbegriff eines Revolverblattes. Murdoch ist Medienunternehmer, der interessiert sich für Medien und ob da Revolverblätter dabei sind oder seriöse, das ist ihm ziemlich wurscht. Er strebt ja sogar danach, irgendwann mal die New York Times zu erwerben. Das wird ihm wahrscheinlich in diesem Leben nicht mehr gelingen. Aber richtig ausgeschlossen ist es nicht. Er schmückt sich mit beidem.
Das ist sehr interessant, was Sie sagen, aber der Eindruck, der er in der Öffentlichkeit vermittelt, ist doch schon der Medientycoon. Sie nennen ja auch Ihr Buch so.
Ja.
Und es gibt also innerbetriebliche Methoden, die erinnern doch sehr stark an Medienpraktiken aus nicht-demokratischen Staaten. Also er soll da schon bis in die Sprachregelung hinein regieren.
Wird immer behauptet. Das ist bisher noch nie klar geworden. Bedenken Sie die Größenordnung. Der führt einen internationalen, weltweit operierenden Medienkonzern. Wenn der sich in die kleinen Zeitungen einmischen würde, dann könnte er seiner Aufgabe, diesen Konzern erfolgreich zu führen, überhaupt nicht nachkommen. Ich will überhaupt nicht behaupten, dass Murdoch ein Heiliger ist oder ein wahrer, gutherziger Verleger. Nein, das ist er ganz sicherlich nicht. Aber die Größenordnung muss man im Auge behalten. Ich bin ganz sicher, in Großbritannien hat er überhaupt nichts von diesen Abhörpraktiken gewusst.
Aber was wohl schon als gesichert gelten kann, ist, dass er als Einzelfigur die Nähe zur Macht suchte. Also er hat einen sehr starken Drang, sich mit politischen Entscheidern zu verbrüdern.
Ja, und das hat einen ganz praktischen Sinn, weil die politischen Entscheider bestimmen die Kartellgesetzgebung, die bestimmen die Vergabe von Lizenzen und dergleichen mehr, die braucht er.
Das können wir uns auch mal im Originalton anhören, denn er hat ja Deutschland seinerzeit mit dem Erwerb oder mit dem Teilerwerb von Vox besucht. Das war 1998 beim NRW Medienforum. Damals war Wolfgang Clement der Ministerpräsident und hier sagt er in diesem Ausschnitt konkret, was er glaubt, was die Politik leisten müsse.
It won't be news to anyone here.
Es wird hier niemandem neu sein, dass ich an einen freien Markt glaube. Einen Markt, der frei von den Einflüssen festgefahrener Interessengruppen ist. Ich glaube an einen offenes Spielfeld mit wenig gesetzgeberischer Einmischung.
Das ist genau das, was Sie sagen. Also er möchte gern die Fäden ziehen, dass er möglichst große unternehmerische Freiheit hat.
Er möchte freie Hand als Unternehmer haben. Schwierigkeit ist, er lebt in einer politischen Umwelt, in der es das nicht gibt. Es gibt Politiker, die großen Einfluss auf Medienentscheidungen haben, auf Vergabeentscheidungen, auf die Vergabe von Lizenzen und dergleichen mehr. Und in dieser Welt versteht er prächtig zu operieren. Er kann sich anpassen. Das Problem eigentlich liegt auch umgekehrt. Die Politiker haben stets die Nähe zu Murdoch gesucht, weil sie diese Vorstellung haben, dass Murdoch so einen großen Einfluss auf die öffentliche Meinung ausüben kann. Das wiederum ist ein Fehlurteil der Politiker. Die gehen ernsthaft davon aus, dass wenn eine Zeitung eine politische Empfehlung ausformuliert, dass dann das Publikum wirklich darauf eingeht. Das tut es ja gar nicht. In den USA gibt es immer diese unglaublich wichtige Entscheidung bei Präsidentschaftswahlen, dass die Zeitung jetzt entscheiden muss, wen sie endorsen, Endorsement. Den Fall, dass die Zeitung irgendeinen Kandidaten empfiehlt und glaubt tatsächlich, dass die Leute deshalb den wählen. Das werden die aber niemals tun. Beobachten sie ihr eigenes Wahlverhalten. Sie werden sich nicht davon beeinflussen lassen, was die Zeitung, die sie gerade lesen, an Kandidaten empfiehlt.
Aber andererseits ist es sehr erstaunlich, dass dieser Mann anfängt zu schleimen, kann man da fast sagen. Hören wir noch mal rein in den Ausschnitt damals in Köln.
Dass ich Ihnen, Herr Ministerpräsident, für Ihre Unterstützung in früher Zeit danke, bevor wir Anteilseigner wurden. Und ohne diese Unterstützung wäre es vielleicht erforderlich gewesen, dass Vox die Lizenz wieder abgibt. Wir schulden es Ihnen, dass Vox einer der führenden Sender in Deutschland geworden ist und wir möchten Ihr Vertrauen rechtfertigen.
Prime Minister, we are both old journalists, but I have to admit that you've come.
Herr Ministerpräsident, wir sind beide alte Journalisten, aber ich muss zugeben, dass Sie es erheblich weitergebracht haben als ich. Ich bin immer noch ein alter Medienheini, aber Sie stehen an der Spitze des größten deutschen Bundeslandes.
Meinen Sie, dass Wolfgang Clement auf solche Artigkeiten reingefallen ist?
Nein, natürlich nicht. Da fällt keiner drauf rein. Das sind einfach nur Floskeln, die man sich gegenseitig als Gag präsentiert.
Aber es ist schon auffällig zu beobachten, dass er die Nähe zu Bush gesucht hat, zu verschiedenen Premierministern Großbritanniens, aber ja, mit Obama. Immer. Mit Obama kann er offenbar nicht.
Ja, das ist richtig. Er ist ein stockkonservativer Mensch. Der sucht den Kontakt zu den Leuten, die er als Linke betrachtet, beziehungsweise als Liberals in den USA. Den sucht er nicht.
Aber bei Tony Blair hat er wohl eine Ausnahme gemacht.
Ja, weil das funktioniert hat, weil er den gebraucht hat und weil Blair auf ihn zugegangen ist, weil er die Hoffnung hatte, dass er dadurch eher Wahlen gewinnen kann.
Aber wenn Sie jetzt mal hochrechnen, das Imperium scheint ja insofern jetzt ein bisschen ins Wanken gekommen zu sein, dass die, die immer vielleicht diesen Tycoon kritisieren wollten, es sich nie getraut haben, jetzt offenbar Mehrheiten fühlen,
dass
ein Familienclan da möglicherweise in der Macht beschnitten werden könnte. Glauben Sie, dass die Ära Murdoch jetzt eine ernste Delle bekommt?
Nein, das ist ein Sturm im Wasserglas, der auch wieder vorübergeht. Das ist nicht der erste Sturm. Solche Stürme hat er viele überstanden, da wird er diesen auch überstehen. Dieser geht allerdings ein wenig stark an die Substanz, also News of the World, eine 168 Jahre alte Zeitung einfach einzustellen, zeigt, dass er selber etwas in Panik geraten ist.
Aber wenn man an die Opfer vom 11. September herangeht, ich glaube, da versteht auch dann die amerikanische Seele keinen Spaß mehr.
Es
bleibt auf jeden Fall spannend. Das war am Telefon Wolfgang Koschnick. Er ist der Autor des Buches Rupert Murdoch, der Medientycoon. Vielen Dank für die Einschätzung.
Okay. Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Und mit 18:36 Uhr haben wir genau die Stunde zwischen 18 und 19 Uhr. Und wenn Sie meinen Blog gelesen haben oder dem Medienmagazin über Twitter, Facebook, Google Plus folgen, wissen Sie die News der Woche eigentlich schon. Sie jetzt hier am Lautsprecher oder auch unter den Kopfhörern bilden in diesem Moment die größte Radio-Community oder Zuhörerschaft in der Region Berlin-Brandenburg. 107.000 Menschen hören diese fast musikfreie Radiosendung. Das veröffentlichte in dieser Woche die Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse mit ihrem jüngsten Zahlenmaterial Radio 2011-2. Und die Überraschung, es wird kein Radiosender in Berlin-Brandenburg ausgewiesen, der mehr Radiohörer vereint in dieser Stunde. Unglaublich, aber offenbar, wenn ich nichts übersehen habe, im Rahmen der statistischen Mathematik wohl wahr. Dafür muss ich mich tatsächlich bei Ihnen wirklich mehr als nur bedanken und ich fange schon an zu stottern, aber nutzen Sie diese Dankbarkeit aus und kontaktieren Sie mich über alle Kommunikationswege von Twitter bis E-Mail. Kontakt fällt auf Radio 1 nicht, um zu gratulieren, sondern auch ruhig Optimierungshinweise zu geben, damit erstens dieser Vorsprung sich hält gegenüber zum Beispiel BB Radio jetzt mit 105.000 Hörern oder 70.000 Hörern von RTL 104.6. Da sieht man also, dass Musik nicht alles zu sein scheint und darüber freue ich mich, dass Wort in diesen Zeiten dann doch zumindest so viel Akzeptanz findet. Aber nicht alle RBB-Zahlen waren super in dieser Woche. Wenn Sie die dazu passenden Zahlen vielleicht über reichweiten.de gelesen haben oder auch die Pressemitteilung des Senders des Rundfunk Berlin-Brandenburgs, dann wissen Sie, dass zum Beispiel Fritz zwar seine Tagesreichweite von 4,7 auf 4,8 steigern konnte, allerdings verbunden mit einem Verlust von 10.000 Hörern. Inforadio verlor ebenfalls 10.000 Hörer und liegt jetzt so bei 41.000, aber die Tagesreichweite stieg wieder von 5,1 auf 5,2. Das sind viel Zahlen, die versperren sich normalerweise dem flüchtigen Ohr. Deswegen also mein Hinweis, da ruhig nochmal unter reichweiten.de zu gucken, beziehungsweise jetzt der RBB-Programmdirektorin Claudia Notelle zu folgen in ihrer Argumentation, weil was sagen denn tatsächlich diese Zahlen? Das ist für die Werbewirtschaft natürlich optimiert, das ist ganz klar, aber gibt es auch etwas, was für Programmmacher interessant ist aus diesem Zahlenmaterial? Radio 1 hatte ja plötzlich wieder 31.000 Hörer dazu gewonnen. Davor gab es in ähnlichen Größenordnungen Abstürze. Das ist ein Hin und Her, da fragt man sich, wenn sich das Programm nicht ändert, aber dazu gleich mehr. Ist denn dieses Zahlenmaterial überhaupt aussagefähig, außer für die Werbeindustrie? Aber hören wir Claudia Notelle.
Die Zahlen sagen einerseits sehr viel und andererseits gar nichts. Man muss sie zum einen auf der langen Strecke beobachten. Wenn wir Radio 1 sehen, beim letzten Mal waren wir sehr enttäuscht, wir hatten viele Hörerinnen und Hörer verloren. Das Mal davor waren sie sehr, sehr gut. Davor waren sie auf einem Mittelmaß, auf dem wir uns jetzt in etwa wiederfinden. Also wir müssen das auf der langen Strecke beobachten.
Und das nur innerhalb von 4 Monaten, eigentlich gar nicht richtig nachvollziehbar, weil das Programm sich so gut wie gar nicht verändert hat.
Wir arbeiten natürlich immer am Programm, deshalb hoffe ich auch, dass es immer besser wird. Aber Sie haben recht, es gab keine grundlegenden Veränderungen, Wechsel von Moderatoren. Das war alles in diesen 4 Monaten nicht. Das zeigt aber auch, dass es sich sehr, sehr einerseits sehr langsam, sehr träge entwickelt und andererseits, dass Hörgewohnheiten vielleicht zu bestimmten Jahreszeiten unterschiedlich sind oder dass doch auch statistische Fehler mit dabei sind. Also das ist der eine Punkt, da müssen wir sehr ehrlich mit den Zahlen umgehen. Die richtig Guten nicht zu sehr bejubeln, die ganz Schlechten jetzt auch nicht gleich aufgrund von ganz schlechten Zahlen in Aktionismus ausbrechen, sondern mit Augenmaß schauen, wie reagieren wir. Wir müssen aber andererseits auch sehr genau schauen, haben wir Hörer beispielsweise in den Frühstunden, verlieren wir da Hörer, sind die weggegangen, wenn wir in Programmen etwas verändert haben. Und wichtig ist auch, wie verändert sich das in der Gesamtregion? Zum Beispiel die Interessen der jungen Generation. Sind die so, dass die jetzt lieber auch sich beispielsweise für Mainstream-Programme, für Mainstream-Musik interessieren, deshalb gar nicht mehr so gerne Fritz hören? Wie ist es, gibt es Hörer, die von Radio 1 zum Kulturradio wechseln, weil sie noch mehr Kultur, noch mehr ernsthafte Auseinandersetzung haben wollen? Wer hört eigentlich Inforadio oder finden inzwischen die Menschen in Berlin, dass sie bei Radio Berlin entsprechende Informationen bekommen? Das versuchen wir zum einen aus diesen Zahlen herauszubekommen, um zu wissen, wer hört was. Und natürlich machen wir dazu auch eine begleitende eigene Forschung, um solche vor allem inhaltliche Fragen beantworten zu können.
Die MA ist ja im Prinzip für die Wirtschaft, für die Werbewirtschaft optimiert. Da gibt es dann so Untergruppen wie Haushaltsnettoeinkommen, da wird das Geschlecht abgefragt, da wird geguckt 10 bis 49, 30 bis 49. Das hilft Ihnen ja im Prinzip nicht weiter. Worauf gucken Sie genau, wenn Sie das Programm analysieren?
Also beim Radio wissen wir natürlich sehr genau, die Frühstunden sind das Wichtige, da schauen wir schon genau hin. Gewinnen wir Hörer, sind sie dabei? Müssen aber auch immer im Blick haben, wie ist die Lebenssituation der Hörer? Haben wir beispielsweise viele Studierende unter den Hörerinnen und Hörern, dann wissen wir, dass sie nicht unbedingt schon um 6 Uhr morgens Radio hören, sondern vielleicht erst um 8 und um 9. Haben wir viele Menschen, die wir wissen, die sehr früh aufstehen, weil sie sehr früh anfangen müssen zu arbeiten, dann müssen wir auch früher gucken, was tut sich da, wo liegen die Interessen. Also wir müssen die Lebenswirklichkeit immer in Beziehung setzen zu dem, was die Zahlen abbilden. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist der, dass wir zum Beispiel nochmal eine zweite Zeitschiene am Tag uns sehr genau betrachten. Das ist der Spätnachmittag, die sogenannte Drive Time. Wenn die Leute nach Hause fahren mit von der Arbeit, hören sie Radio? Hören sie mehr Radio? Ist das weniger? Da gucken wir sehr genau hin. Immer auch verbunden mit der Frage, was ist da Thema? Was interessiert sie? Wie ist die Ausgangssituation? Also da schauen wir uns die Zahlen sehr genau an. Das andere ist die Frage, welche Zielgruppe erreichen wir wann? Und dann ist natürlich für uns auch unabhängig von Werbe oder von verkauften Werbezeiten das Alter interessant. Erreichen wir mit Fritz junge Hörer oder hören plötzlich die Eltern lieber Fritz als die Jungen, weil die Eltern meinen, dann sind sie besonders cool und jung? Oder
wie ist es denn zurzeit? Also es gab mal Zeiten, da wurden gerade die Ende 20-Jährigen gezählt und die Radio 1-Hörer hielten sich so Mitte 30 auf, wo man Angst hatte, dass hier zwei Hörergruppen auf zwei Sendern sich so gleichmäßig verteilen.
Inzwischen ist es so vom Durchschnittsalter her, dass die Fritz-Hörer etwa 33 sind, durchschnittlich, und die Radio 1-Hörer 40. Also nicht ganz nah beieinander, aber auch nicht ewig weit auseinander. Es sind ähnliche Zielgruppen, aber nicht die gleichen Zielgruppen. Wir haben dabei noch im Auge, dass es nicht mehr nur um das Alter geht, das ist der eine Punkt, sondern es geht auch um ein Lebensgefühl. Bin ich zum Beispiel Mitte 30 oder auch Ende 30, Anfang 40, fühle mich aber so dem ganzen Leben der jungen Generation extrem verbunden und fühle mich so jung. Was spricht dagegen, dass auch diese Menschen Fritz hören? Bin ich Mitte 20 und mag eher eine schöne Popmusik oder auch mal einen deutschen Titel, dann höre ich vielleicht Antenne, weil das gut passt. Es ist nicht immer nur das Alter, das die Zielgruppe allein ausmacht. Trotzdem legen wir natürlich Wert drauf, dass wir gerade junge Hörerinnen und Hörer dazugewinnen. Das ist ja unser Anliegen, dass wir mit unseren Inhalten, mit unseren Programmen auch die junge Generation erreichen. Von daher schauen wir schon sehr genau drauf, kriegen wir Hörer, die jünger sind als 40, kriegen wir auch, erreichen wir welche, die unter 30 sind. Ganz schwierig wird es dann in dem Alter der 14- bis 19-Jährigen. Was hören die, was interessiert die, wo gehen die hin?
Erklären Sie noch einen Widerspruch. Teilweise gehen die Stundenreichweiten zurück der einzelnen Sender, aber die Tagesreichweiten erhöhen sich. Wie kann das zusammengehen?
Das liegt daran, dass unser Publikum offenkundig kürzer Radio hört. Also deshalb haben wir insgesamt in der Stunde weniger Hörer, weil sie vielleicht nur 10 Minuten statt vorher eine halbe Stunde dabei sind. Insgesamt in der Tagesreichweite macht sich das dann trotzdem positiv bemerkbar, dass wir dort nicht verloren haben. Aber uns ist natürlich schon dran gelegen, dass die Leute auch eine Weile bei uns bleiben und uns zuhören und das mitbekommen, was wir in unserem Programm machen.
Die Verweildauer bei Inforadio ist ja mit Absicht kurz gehalten. Also es gibt diesen 20-Minuten-Rotationsrahmen, wobei es nicht schadet, wenn man weitere 20 Minuten hört, dann kriegt man trotzdem zur aktuellen Themenlage aber andere Informationen. Aber wenn man 20 Minuten gehört hat, ist man rundum informiert. Aber dennoch geht auch hier die Verweildauer offenbar zurück, weil die Stundenreichweite sinkt. Macht Ihnen das Sorge oder ist das in dem Fall auch gewollt?
Nein, das macht uns tatsächlich Sorge. Gerade bei Inforadio schauen wir sehr genau hin, was sich dort tut. Auch da müssen wir beobachten, wie verändert sich das Verhalten der Leute. Wir wissen, dass in Berlin und Brandenburg sehr, sehr viele Menschen als erstes Informationsmedium inzwischen das Internet nutzen. Deshalb schauen wir, was machen wir mit unserem Inforadio? Was bieten wir? Wie können wir klar machen, dass bei uns die Menschen in 20 Minuten diese Rundum-Information serviert bekommen, in Anführungsstrichen, und eben nicht sich selbst im Netz zusammensuchen müssen auf der Seite von tagesschau.de, auf ihrer Zeitungsseite, natürlich auf den rbb-Online-Seiten, was geschieht, sondern dort nebenbei beim Autofahren, beim Frühstücken, das hören, was an dem Tag für den Tag wichtig ist. Das ist der eine Punkt. Dann müssen wir auch schauen, welche Interessen sind da. Ist es vielleicht so, dass es sich mehr spezialisiert, dass der eine doch einen größeren Wirtschaftsschwerpunkt möchte, der andere mehr von Sport. Auch da müssen wir genau untersuchen, worauf reagieren wir und was bieten wir an in unserem Infoprogramm.
Claudia Nothelle, die RBB-Programmdirektorin, zur jüngsten Veröffentlichung der Arbeitsgemeinschaft Media Analyse Radio. Und die Zeit sitzt mir wieder im Nacken, aber wir müssen unbedingt noch ein Thema behandeln, das in dieser Woche spruchreif geworden ist. Die Konturen haben sich abgezeichnet, obwohl wir seit dem 23. April wissen, dass Google ein Institut in der Region Berlin-Brandenburg gründen will. Damals hat man noch gesagt, man weiß noch nicht ganz genau, wie das sein wird. In dieser Woche ist nun bekannt gegeben worden, dass es ein interdisziplinäres Institut sein wird. Darin sind beteiligt die Humboldt-Uni in Berlin, die Universität der Künste in Berlin sowie das Wissenschafts Zentrum Berlin für Sozialforschung und ab Herbst 2011 werden dafür 4,5 Millionen Euro von Google locker gemacht. Da tobt jetzt im Netz natürlich schon die eine oder andere Verschwörungstheorie beziehungsweise natürlich erstmal berechtigte Kritik, wie man denn garantieren will, dass man mit so viel Google-Millionen im Hintergrund dann auch Dinge herausfindet im Wechselspiel Gesellschaft und Internet, dass Google nicht schadet, weil mit einer solchen Wirtschaftsmacht, die dann wieder von anderen bezweifelt wird, ob das Geld überhaupt ausreichend ist. Sei es drum. Ich habe mich dann logischerweise mal wie so oft an die Quelle begeben und zwar in die Humboldt-Universität zu Professor Ingolf Pernis. Er ist einer dieser Mitveranstalter dieses interdisziplinären Forschungsinstitutes als Direktor auserkoren und ich fragte ihn natürlich ziemlich intensiv gerade nach dieser Unabhängigkeit. Aber hören wir selbst.
Medien global.
Was ist für Sie so interessant an Google und dem Internet, dass Sie sich bereit gefunden haben, dieses Wagnis einzugehen, noch mit anderen Teilnehmern ein Institut im Auftrage mit der Finanzierung von Google zu gründen?
Ein Wagnis ist es natürlich. Alle diese Gründungen sind ein Abenteuer. Aber ich sehe das Wagnis nicht bei Google oder in Google, sondern ich sehe das Wagnis in den Möglichkeiten oder der Art und Weise, wie wir es schaffen könnten, wirklich etwas Nützliches zu erforschen und sinnvolle, hilfreiche Ergebnisse hervorzubringen in dem Bereich Internet und Gesellschaft. Denn wir wollen ja versuchen, die Auswirkungen des Internets auf die Gesellschaft und die Wechselwirkung zwischen Gesellschaft und Internet zu verstehen und zu interpretieren, vielleicht eines Tages in diesen oder jenen Fragen auch zu beeinflussen. Und ich bin als Jurist dabei, nicht weil ich jetzt ein großer Spezialist des Internets wäre, das wäre vermessen, das zu sagen, sondern weil ich mir vorstelle, dass gerade auch im Bereich des Rechts und im Bereich der Verfassungsentwicklung ganz wichtige Dinge passieren, die wir erstmal verstehen und erfassen müssen und die wir dann vielleicht auch mit mehr Verständnis beeinflussen können.
Haben Sie da jetzt schon ein Beispiel im täglichen Umgang, wo Sie sagen, hier werden plötzlich neue Rechtsräume geöffnet, die zwar durch das normale Recht irgendwie dann schon abgedeckt werden, aber wo es dann auch Grauzonen gibt, die es zu erforschen gilt?
Ja, so zum Beispiel ein Stichwort für mich ist die Erinnerung an Habermas und den Strukturwandel der Öffentlichkeit vor 20, 30, 40 Jahren. Ich glaube, sie stehen vor einem neuen Strukturwandel der Öffentlichkeit, dass Öffentlichkeit ganz neu gedacht wird durch die Kommunikation, die möglich ist zwischen allen, jedem, one-to-one sagt man da ja, und durch die Möglichkeit, über das Internet Massenbewegungen zu organisieren, politische Willensbildung ganz anders herzustellen, als das bisher der Fall war. Beispiel, sagten Sie, sehe ich in den arabischen Ländern, in der arabischen Revolution. Beispiel in meinen Augen jetzt auch ganz kürzlich diese Geschichte mit Murdoch, wie aufgrund der riesigen Massenbewegung im Internet und in den Folgeaktivitäten E-Mails an die Minister, plötzlich auch der Cameron starke Schultern hatte, um zu sagen, jetzt ist aber Schluss mit so etwas. Ich finde das aufregend und ich würde gern mehr verstehen, was sich da noch ändert in dem Zusammenhang.
Wenn man Öffentlichkeit als Gegensatz zur Privatheit versteht wiederum, ist natürlich auch das Internet neu vor der Herausforderung zu hinterfragen, was ist Privatheit? Inwieweit können wir uns tatsächlich so einen Raum, einen Schutzraum organisieren? Ist das auch im Fokus der Forschung oder geht es nur um den gesellschaftspolitischen Aspekt, inwieweit er tatsächlich Gesellschaft als Community, als Masse versteht?
Ist ganz spannend. Ich habe eine Mitarbeiterin, die gerade darüber nachdenkt, das, was sie Cyber Anthropology nennt. Also wie sich der Mensch verändert, auch in seinen Ansprüchen auf Privatheit und Öffentlichkeit. Und ich denke, die Jugend jetzt hat eine ganz andere Vorstellung von nötiger Privatheit und Öffentlichkeit als wir Erwachsenen, also aus der Generation seit den 50er, 60er, 70er Jahren. Das heißt, da ändert sich auch was gewaltig. Und ich glaube, das ist ein Teil einer Entwicklung, die für das Recht auch, für den Schutz der Persönlichkeit, für den Datenschutz eine gewisse Rolle spielt. Nicht, dass wir Datenschutz vergessen dürften und nicht, dass wir meinen dürften, die Privatheit gibt es nicht. Aber diese Vorstellung von Schutzraum, so mein kleiner privater Garten, da darf niemand reingucken, der ja eigentlich ziemlich deutsch ist. Diese Vorstellung ist mehr deutsch, als ich das zum Beispiel von Skandinavien kenne und von anderen Ländern. Da scheint sich was zu ändern. Das finde ich sehr spannend.
Es ändert sich auch die Diskussionskultur, die im Netz ein bisschen härter abgeht, aber auch die ziemlich unmittelbar dann auch Möglichkeiten eröffnet, seine eigene Meinung zu überprüfen. Gerade auch was diese Institutsgründung anbelangt, gibt es jetzt schon Reaktionen, wo man lesen kann, also dieses Institut kann ja gar nicht unabhängig sein, weil Google, die Krake Google, sage ich mal jetzt ein bisschen polemisch, nicht zulassen wird, dass man mit den 4,5 Millionen Euro dort etwas anderes herausfindet, wäre ja Google schön blöd.
Ich finde, da sind wir auch ein bisschen eigenartig in Deutschland, dass wir sofort diese Übermacht eines Unternehmens fürchten. Und ich denke, zum Beispiel Amerikaner sind viel gelassener in der Hinsicht, dass jemand Geld gibt und man mit dem Geld macht, was man gerne machen will. Natürlich haben wir von Anfang an, also als Google die Idee an jeden von uns im Gründungsteam herantrug und als wir die ersten Male zusammensaßen und nachdachten zusammen, wie wir das wohl machen.
Wer saß da mit Ihnen zusammen? Wie muss man sich da vorstellen? Wer ist Google in dem Fall?
Google ist in diesem Fall ein kleines Team, was hier in Berlin sitzt unter der Leitung von Frau Kröber-Riel. Dann gibt es den Dr. Senges, der speziell damit beauftragt ist, dieses Institut in die Gänge zu bringen und der auch kürzlich oder vor einem Jahr ungefähr dieses Collaboratory gegründet hat, was jetzt inzwischen ganz gut arbeitet, was aber was anderes ist. Das ist Google und unser Institut ist nicht Google, das müssen wir festhalten. Und das war interessanterweise überhaupt kein Problem mit den Google-Leuten, darüber Einigkeit zu finden, dass wir das forschen und das machen, was wir gerne möchten Und es war für mich der Eindruck deutlich, dass Google versteht, dass es ein Schuss nach hinten wäre, ins eigene Knie sozusagen, wenn in irgendeiner Weise Abhängigkeiten nach außen oder nach innen deutlich würden. Heißt, Google macht nicht ein solches Institut, um für Google Forschung zu veranstalten, denn dafür haben die genug Geld und genügend Forscher, die sie direkt bezahlen können. Und wahrscheinlich vielleicht sogar bessere Leute als uns. Google will hier in Deutschland was anregen, was, so verstehe ich das, dem Image von Google hilft. Und damit ist völlig ausgeschlossen, dass Zeichen dafür entstehen, dass da Abhängigkeiten bestehen. Und zum Beispiel haben wir gestern über den GmbH-Vertrag gesprochen, den wir natürlich haben wollen und der nötig ist als Vertrag zwischen den drei Institutionen, also Humboldt-Universität, UdK und WZB.
Wissenschaftszentrum Berlin.
Ja, und die Gestaltung, wie können wir sicherstellen, auch im Kooperationsvertrag dann zu der Förder-GmbH, die wir gründen, das heißt, die Google dann gründet, die das Geld hat und deren Zweck ist, das Geld an die Forschungs-GmbH zu zahlen. Wir haben also strukturell auch schon eine Verbindung gekappt zwischen den Geldgebern und der Forschung. Und natürlich muss dann GmbH-Vertrag, also ein Kooperationsvertrag bestehen, der irgendwie die Dinge, wie das Geld gegeben wird und so regelt. Und da haben wir darüber gesprochen. Kann es sein, dass die Förder-GmbH, wo Google sitzt, mitbestimmt über die Genehmigung von Projekten? Das hatten die Anwälte erstmal so angedacht und da haben wir gesagt, natürlich geht das nicht, weil die Projekte, das ist das, was die Wissenschaft inhaltlich will. Und deswegen verstehen wir uns doch, dass das nicht geht. Und dann sagten die Anwälte, mit denen wir sprachen, na, selbstverständlich, ja, das verstehen wir, das ändern wir also. Und somit wird jetzt das Geld an die Forschungs-GmbH gegeben, ohne irgendwelche Bedingungen, Auflagen, Ergebnisse, Kontrollen oder sonst was. Was natürlich eine Menge Vertrauen auch voraussetzt.
Weil Sie sagten, es gibt vielleicht bessere Leute, die Google beschäftigen könnte. Aber vielleicht ist es ja gerade, eine Verschwörungstheorie könnte das sein, gerade wichtig, dass man Professoren, Wissenschaftler nimmt, die einen eigenen Ruf haben, die seriös sind, die unabhängig wirken und poliert damit das Image von Google auf. Das kann ja sozusagen auch nur ein Trick sein, weil man sieht hier unter dem Motto, Google tut nur Gutes, seht her, wir sind gar nicht so schlimm und wollen damit vielleicht Dinge kaschieren. Wie gesagt, Verschwörungstheorie.
Ja, also es gibt sicher ganz viele Tricks in dieser Welt und ich denke nur nicht, dass Google im Moment auch in den Medien oder sonst so wirklich generell schlecht dasteht. Ich glaube, Google wird von vielen auch geschätzt wegen der Leistungen, die bringen und der Vereinfachung auch des Lebens. Ich meine, jeder Tag ist für mich leichter. Wenn ich schnell irgendwas suche, dann habe ich das sofort auf dem Bildschirm dank diesen Suchmaschinen. Also ich glaube,
aber wie schaffen Sie dann kritische Distanz? Wie machen Sie das, dass Sie sich dann davon nicht beeinflussen lassen?
Es gibt ja das Lied, nicht? Wes Brot ich esse, das Lied ich singe, nicht? Das gibt's jetzt, hört man und liest man in der Presse auch jetzt hier ab und zu wieder. Ich glaube, dass eine Totalgarantie, dass ich jetzt Google sympathisch finde oder nicht finde, eine totale Garantie dafür gibt es nicht. Aber was ich habe, ist sozusagen in gewisser Weise das Gefühl, dass ich erstens nur einen kleinen Teil meiner Zeit oder meiner Arbeit und meiner Existenz in dieses Institut investiere. Ich habe meinen Job an der Universität und meine übrigen Arbeitsgebiete, europäisches Verfassungsrecht. Ich habe es nicht nötig, in diesem Institut zu forschen. Sobald es mir nicht gefällt, brauche ich da nicht weiter zu sein. Auch finanziell gibt es keinen Grund für mich, da zu forschen. Also ich habe auf der einen Seite, haben Sie recht, Google fischt sich vielleicht sozusagen Leute, wo man dann erwarten kann, die sind für unseren Zweck geeignet, ein freundliches Bild von Google zu erzeugen. Auf der anderen Seite heißt das für mich aber auch, dass ich meine Freundlichkeit nicht sozusagen verkaufe, sondern die habe ich und die stelle ich denjenigen zur Verfügung, denen ich das zur Verfügung stellen will. Wenn es überhaupt so wäre, dass ich das jetzt Google zur Verfügung stelle. Aber von der Geschichte, wie das Ganze entstand her, trafen sich da zwei Interessen. Ich hatte nämlich mir mal vorgestellt, ich würde gern von dem europäischen Verfassungsrecht meinen Fokus ein bisschen zu erweitern auf das globale Verfassungsrecht, wo es eine intensive Diskussion gibt, aber viele von Utopie sprechen. Und für mich war plötzlich der Gedanke, dass das Internet in diesem Forschungsbereich eine Rolle spielen könnte. Ein ganz verführerischer Gedanke. Also ich habe komplett meine eigene Agenda, die so weit geht, dass ich sagen könnte, wenn ich ähnliche Macht hätte wie Google, ich benutze Google für meine Zwecke und nicht umgekehrt.
Bliebe noch eine Kritik, die man auch sehr häufig lesen kann, dass man mit 4,5 Millionen gar nicht wirklich das Internet erforschen kann in diesem Ansatz, den Sie auch beschrieben haben, dass das eher aus der Portokasse von Google bezahlt wurde, aus dem PR-Fonds, aus dem Werbefonds. Und daran würde man schon erkennen, dass das Google gar nicht ernst meinen würde.
Das ist relativ, nicht? Ich glaube schon, dass auch die FAZ schrieb, dass das der Gewinn von Google von einem halben Tag ist. Für mich ist es anders. Für mich ist es der Gewinn von drei Leben. Lebenslange Arbeit, dreifach oder zehnfach oder hundertfach. Also 4,5 Millionen ist eine Menge Geld. Und ich kann nur sagen, ich brauche eigentlich das Geld nicht, um ein Institut zu gründen. Ich kann und könnte, und habe das auch gemacht, ein Institut gegründet an der Humboldt-Universität, das durchaus einen gewissen Ruf hat. Und ich habe da angefangen mit überhaupt keinem Geld. Dann habe ich einen Förderverein gegründet. Und durch den Förderverein haben wir jetzt ungefähr 5.000 oder 8.000 Euro pro Jahr. Und das funktioniert wunderbar. Also das Geld spielt in meinen Augen dann eine Rolle, wenn man eine aufwendige Pressekonferenz organisieren will, wenn man schöne Tagungen mit namhaften Gästen und Blumen und solchen Dingen organisieren will. Aber zum Nachdenken brauche ich kein Geld.
Das ist das Stichwort. Was wird das Institut ab wann denn tatsächlich machen? Also wie funktioniert es?
Wir werden ein Eröffnungssymposium haben im Oktober und da werden unsere ersten Versuche, Bestandsaufnahmen für bestimmte Themen zu erstellen und Fragen zu stellen, präsentiert. Und da laden wir so die Fachcommunity ein in der Wissenschaft, um eigentlich gemeinsam zu finden, was sind die aktuellen wichtigen Fragen, die sich in Bezug auf dieses Thema stellen. Das ist das Erste. Wir haben vor, eine Art Graduiertenkolleg zu schaffen, wo junge Doktoranden zu den internetrelevanten Themen forschen. Und zwar aus dem Bereich Wirtschaft, aus dem Bereich Politik, Governance, aus dem Bereich Recht und Sozialwissenschaften allgemeiner. Innovation wird ein Thema sein, auch mein Thema Verfassungsrecht wird eines sein. Europäisches, aber international, also globales Verfassungsrecht. Die Frage, wie Internet überhaupt die Entwicklung von Recht beeinflusst, aber auch wie Internet selbst das Internet verfasst ist und wie dort die Normen entstehen und sich weiterentwickeln. Da werden wir also einen Graduiertenkolleg haben. Wir werden Symposien und Workshops organisieren, möglichst unter starker Einbeziehung der Community. Wir werden eine sicherlich sehr aktive Webseite haben, über die wir versuchen, so eine Art Open Science, Open Thinking, Open weiß ich was, herzustellen, sodass wir stark kommunizieren bei unserer Forschung. Und das wird ein bisschen anders aussehen als die Forschung, die ich bisher gemacht habe, wo es vor allem um Bücherlesen geht und um Zeitschriften und so. Wir werden Gastprofessoren einladen, für Forschungsaufenthalte mit uns zusammen, um den Dialog zu stärken. Ja, das ist eigentlich erstmal das Wesentliche, was wir vorhaben.
Ist das ein virtuelles Institut oder gibt es dann einen physischen Anlaufpunkt?
Wir haben, das ist für mich eine große Freude, in der juristischen Fakultät, also am Bebelplatz, da in dieser schönen Kommode, unten drin einen Raum, den uns die Universität zur Verfügung stellt, der gerade renoviert wird, wo also eine Art physische Zentrale besteht. Virtuell wird es natürlich stark auftreten, das ist vom Thema her auch gegeben. Und wir das erstmal in diesem Raum für 3 Jahre und dann wollen wir sehen, ob irgendein Traum, den ich habe, zur Erweiterung der Räume oder Neueinrichtung von Räumen, ob der Traum dann auch in Erfüllung geht.
Das war Professor Ingolf Pernis von der Humboldt-Universität zu Berlin. Und er wird das unabhängige Forschungsinstitut für Internet und Gesellschaft mitverantworten. Nächste Sendung verantwortet jemand, der auch ordentlich zugelegt hat und mit 102.000 Hörern jetzt aufwarten kann. Er sagt, er hatte noch nie 100.000, also ich sage schon mal Danke für ihn. Und er hat deswegen die ehrenvolle Aufgabe bekommen, mich in der Sommerpause zu vertreten. Und er spielt all die Musik, die ich nicht geschafft habe zu spielen. Also das Medienmagazin, 3 Wochen jetzt Sommerpause, nur Musik. Die beste Musik zu dieser Zeit in dieser Region. Und denken Sie auch daran, in dieser Zeit die Antenne zu erden. Tschüss mit Olli Massiv.
Willkommen zum Bonustrack, der eigentlich schon im letzten Interview begonnen hatte, da Sie dieses Interview jetzt in Originallänge hörten. Gehen wir nochmal zurück in das Jahr 1998 zum Medienforum NRW und dem Auftritt von Rupert Murdoch. Hören Sie auch wieder jetzt in Originallänge, wie damals darüber berichtet wurde. Sie hörten ja vorhin in dem Telefoninterview über Murdoch kleine Zitate aus eben folgendem Bericht. Star des Kölner Medienforums war ohne Zweifel der US-Australier und gern als Medienzar titulierte Rupert Murdoch, Chef des 5 größten Medienkonzerns der Welt. Medienzar, dies ist wirklich nicht übertrieben bei so viel höfischen Artigkeiten, Schmeicheleien und Eitelkeiten zum Auftakt des Kongresses.
Meine Damen und Herren, alle reden vom Global Player, aber unter den Medienunternehmern gibt es vielleicht nur einen einzigen, der es wirklich ist. Ob in Australien oder Ungarn, ob in Spanien oder in Hongkong, ob in den Vereinigten Staaten, Deutschland oder Großbritannien, Rupert Murdoch war schon da. Und in einigen Ländern hat er Dinge vollbracht, die man sich bis dahin nicht einmal vorstellen konnte. Experten schätzen, dass er über seine Satelliten- und Kabelkanäle bald 2/3 aller Fernsehzuschauer auf der Welt erreichen kann. Und noch ganz frisch ist die Meldung, dass er alleine für den Verkauf der Programmzeitschrift TV Guide einen Preis von $2 Milliarden aushandeln konnte. Ich bin sicher, dass der eine oder andere zurzeit etwas klamme Medienunternehmer in Deutschland Tränen der Rührung darüber vergossen haben wird. In Deutschland ist Rupert Murdoch bislang nur an einem Unternehmen beteiligt. Er hält hier in Köln 49,9% am Fernsehsender Vox. Gewiss ist das nicht der einzige Grund, dass mir die Veranstalter dieses Abends immer wieder ans Herz gelegt haben, Ja zu sagen. Mr. Murdoch, das Land Nordrhein-Westfalen fühlt sich durch Ihren Besuch sehr geehrt.
Prime Minister, we are both old journalists. But I have to admit that you've come.
Herr Ministerpräsident, wir sind beide alte Journalisten, aber ich muss zugeben, dass Sie es erheblich weitergebracht haben als ich. Ich bin immer noch ein alter Medienheini, aber Sie stehen an der Spitze des größten deutschen Bundeslandes. Sie haben eine Medienbranche in Nordrhein-Westfalen geschaffen und dank Ihrer Bemühungen haben viele Medienunternehmen jetzt ihren Sitz in Köln und Düsseldorf. Und Ihre Unterstützung für die 30%ige Beteiligungsgrenze war ein Katalysator für eine große Rationalisierung in der Medienbranche.
The reception I've received here reflects the fact that our company has felt very welcome in the German market.
Die freundliche Aufnahme hier zeigt, dass auch unser Unternehmen sich in Deutschland auf dem deutschen Markt sehr willkommen fühlte. Dieser Markt ist in unserer Branche wahrscheinlich der größte Medienmarkt außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika. Aber News Corporation ist natürlich ein sehr kleiner Akteur hier. auch wenn wir weiterhin natürlich alle Möglichkeiten nutzen werden, die sich hier in Deutschland und in Europa bieten werden. Trotz unserer Bemühungen im deutschen Pay-TV-Markt in Zusammenarbeit mit deutschen Partnern zu investieren, ist unsere einzige Beteiligung an Medien in Deutschland immer noch unsere 49-prozentige Beteiligung bei Vox, einem nationalen Sender mit Sitz hier in Köln. Und das ist ein kleiner Fisch verglichen mit dem, dem ich hier gegenüberstehe. Sie alle sind harte Wettbewerber, aber ich bin sicherlich nicht selbstgefällig, wenn ich denke, dass wir es etwas besser gemacht haben als unsere anderen internationalen Kollegen und dass wir stolz sein können, in einem kleinen, aber wachsenden Sender Anteilseigner zu sein.
Before we were invited in as shareholders, Vox was in huge difficulties, like so many newly launched channels.
Bevor man uns als Anteilseigner eingeladen und gebeten hat, hatte Vox große Schwierigkeiten, wie sehr viele andere neu geschaffene Kanäle. Als wir unsere Beteiligung erwarben, hatte Vox einen Anteil von etwa 1% des Marktes. Jetzt hat der Sender mehr als 3% insgesamt und 4% in der demografischen Schlüsselgruppe und der Anteil wächst weiter. Das ist natürlich noch weit, sehr weit von dem, was wir mit Vox in den kommenden Jahren erreichen wollen, aber wir sind bereit, die Ressourcen bereitzustellen, um es zu schaffen. Obwohl vielleicht die 900 Millionen Mark, die in einigen Zeitungen an diesem Wochenende genannt wurden, vielleicht ein bisschen übertrieben sind. Unser Ziel besteht darin, mehr vor Ort hergestellte Programme und mehr Sport einzubringen und die Zahl der Erst- und Live-Sendungen zu erhöhen, und weiterhin unseren Nachrichtenbereich und den Bericht über Aktuelles auszudehnen. Das wird sicherlich zu einer erheblichen Zunahme der Zahl derjenigen, die bei Vox arbeiten, führen. Das kann man sehr leicht damit rechtfertigen, dass es sehr teuer ist, in Deutschland fertige Programme zu kaufen. Meine Bemerkungen über Vox möchte ich jetzt damit abschließen, dass ich Ihnen, Herr Ministerpräsident, für Ihre Unterstützung in früher Zeit danke, bevor wir Anteilseigner wurden. Und ohne diese Unterstützung wäre es vielleicht erforderlich gewesen, dass Vox die Lizenz wieder abgibt. Wir schulden es Ihnen, dass Vox einer der führenden Sender in Deutschland geworden ist, und wir möchten Ihr Vertrauen rechtfertigen.
It won't be news to anyone here that I believe in a free market approach, free of the influence of entrenched interests, and a level playing field with the very lightest regulatory touch.
Das wird hier niemandem neu sein, dass ich an einen freien Markt glaube. Einen Markt, der frei von den Einflüssen festgefahrener Interessengruppen ist. Ich glaube an ein offenes Spielfeld mit wenig gesetzgeberischer Einmischung.
Bereits einen Tag später wich der höfische Schmalz der Ironie und der knallharten Unternehmerposition, zum Beispiel in Gestalt des CLT-UFA-Chefs Rolf Schmidt-Holz, Mitgesellschafter von Vox.
Also zunächst mal war ich sowohl von dem Auftritt als auch selbstverständlich von dem Spiegel-Interview pflichtgemäß tief beeindruckt. Das heißt, ich weiß jetzt, dass Herr Murdoch Vox kaufen will. Das hat ein Problem, wir wollen es nicht verkaufen. Das weiß News Corp auch und von daher ist im Bereich Vox keine Bewegung zu sehen. Das Problem ist, das heißt nicht kein Problem, ist ein Faktum, dass wir mit Herrn Murdoch einen sehr langfristigen Vertrag haben, aus gutem Grund. Und wie Sie wissen, halten wir uns an Verträge. Wenn Herr Murdoch darüber hinaus hier investieren will, wunderbar. Übrigens, die Aufstockung von Anteilen bei Vox bringen noch keine Arbeitsplätze.
Rupert Murdoch in Köln, das war das Medienmagazin vom 21. Juni 1998. Die nächste Live-Sendung wieder am 13. August 2011. Bis dahin.
Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.